Herzlich willkommen zu Fortuna Lista, dem Finanzpodcast von und mit Margarete Honisch. Was du von Branchenkennern, Hidden Champions und den Wirtschaftsprofis von morgen lernen kannst, hier ist der Deep Dive in die Finanzwelt.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Fortuna Lista Podcast. Und in dieser Folge spreche ich mal wieder mit einer ehemaligen Bootcamp-Teilnehmerin. Und dabei handelt es sich nicht um eine unbekannte Person, sondern Sandra René. Wenn es unter euch Fantasy-Fans gibt oder Personen, die gerne Fantasy-Bücher lesen, dann kennt ihr sie sicherlich, denn sie ist eine sehr erfolgreiche Schriftstellerin. Sandra hat bei uns das Bootcamp absolviert in diesem Jahr und davor aber auch verschiedene andere Kurse auch schon belegt in dem Bereich rund um Finanzen. Und deswegen wollte ich natürlich von ihr wissen, was auch so ihre neuen Erkenntnisse waren, was sich für sie verändert hat im Bootcamp. Und wir hatten ein sehr schönes, offenes und tiefgründiges Gespräch, wo es auch darum ging, was Geld eigentlich für uns bedeutet. Dass es eben nicht nur damit zusammenhängt, dass man sich irgendwelche Wünsche erfüllen kann, sondern auch, was es für den eigenen Lebensstandard bedeuten kann. Ja, und auch wie sich die finanzielle Situation auf die eigene Gesundheit auswirken kann. Von daher ein wirklich sehr tiefgründiges, sehr schönes, spannendes Gespräch, in der wir beide so ein bisschen auch über den Tellerrand zum Thema Finanzen geschaut haben, welche Lebensbereiche das eben noch so betrifft. Freut euch also auf diese spannende Folge und ich hoffe, dass ihr auch die nötige Motivation finden werdet dadurch, mit euren Investitionen anzufangen, euch besser mit eurem Geld zu beschäftigen oder auch zu sagen, ich will jetzt meine Rentenlücke endlich schließen. Also, los geht's.
Hallo, liebe Sandra, herzlich willkommen im Fortuna Lista Podcast. Schön, dass du dabei bist.
Ja, danke schön für die Einladung. Das freut mich.
Ich freue mich auch sehr, dass wir dich dabei haben. Man könnte ja sagen, eine Prominenz im Bereich der Belletristik. Deswegen, bevor ich zu viel verrate, magst du dich einmal selbst kurz vorstellen, wer du bist und was du so machst?
Ja, also ich bin Sandra Renier und ich bezeichne mich sehr gerne als Geschichtenerzählerin aus Leidenschaft, weil ich schreibe Fantasy-Romane und Liebesromane. Das ist wirklich, wo ich meine Leidenschaft auch zum Beruf machen durfte und schon ein paar Bücher auch darüber veröffentlicht habe. Und ich schwelge einfach dafür. Und Lesen war immer eine große Leidenschaft. Und deswegen freue ich mich natürlich, dass meine Geschichten gelesen werden. Und mein größter Wunsch ist, dass überhaupt noch mal viel mehr gelesen wird.
Absolut. Wichtiger Punkt. Magst du vielleicht noch so ein bisschen erzählen, was das für Geschichten sind, die du so schreibst? Oder vielleicht mal ein, zwei Beispiele für Bücher auch nennen, für all diejenigen, die sich denken, du hast recht, ich habe auch schon so lange nichts mehr gelesen, ich will das jetzt mal ändern. Vielleicht kann man dann ja direkt mal auf deine Bücher zugreifen.
Also das bekannteste von mir ist wohl die Pan-Trilogie. Da geht es dann um Elfen, also so das Spiel in London und so ein, ich sage immer so gerne, was wäre wenn? Und ich habe mir halt vorgestellt, so ein typisch normales Mädel trifft dann auf den heißesten Typen der Schule und das ist aber eigentlich ein Elf, nicht nur ein heißer Typ. Und dann erleben die halt wirklich Abenteuer, die jenseits der Vorstellungskraft überhaupt liegen. Und es geht um Drachen, es geht um Elfen, es geht um Nixen, Nymphen, wie auch immer. Und das spielt halt teilweise hier in der normalen Welt und teilweise aber auch in einer Fantasy-Welt. Ja, das Neueste ist jetzt die Lyoness-Dilogie, also ein Zweiteiler. Und der spielt aber nur in einer Fantasy-Welt. Und das ist die Vorgeschichte zu Pan. Und da geht's dann auch um Magie und um Drachen.
Das heißt, alle, die noch nach Lesestoff suchen für den Sommer, können da in jede gut sortierte Buchhandlung gehen und nach deinen Büchern schauen. Und jetzt hast du auch das Fortuna Lista Bootcamp, die Class Nummer 15 mitgemacht, die jetzt Ende April zu Ende ging. Und da habe ich ein paar Fragen an dich mitgebracht, weil mich mal interessiert, wie so deine persönliche Reise mit uns im Bootcamp war. Vielleicht kannst du uns da so ein paar Insights zu geben. Und die erste Frage, die mich interessiert, wie hat sich denn grundsätzlich so dein finanzielles Selbstbewusstsein vielleicht auch durch den Kurs verändert?
Ihr habt den Kurs ja ganz toll gestaltet. Und ganz am Anfang ging es ja wirklich um dieses Money-Mindset. Und da gab es dann dieses eine Video mit Finanzkompetenz. Das hat mir zum Beispiel extrem geholfen, denn dadurch habe ich ganz deutlich erkannt, was ich schon in der Vergangenheit alles bewältigt habe. Und das hat mir auch wahnsinnig Mut gemacht, die Zukunft weiterhin in die Hand zu nehmen und noch intensiver in die Hand zu nehmen. Also es zeigt ganz deutlich, worauf man bei Finanzplanung achten soll und wo man steht. Und das ist immer eine tolle Halteleine.
Wir wenden ja auch in diesem Modul so verschiedene Techniken an, die einem auch dabei helfen sollen, so ein bisschen sich besser zu fokussieren auf die eigenen finanziellen Ziele, die besser zu erkennen und auch motiviert zu bleiben. Du bist ja von Grund auf ja auch jemand, der in deinem Beruf ja auch schon viel mit Kreativitätstechnik vermutlich arbeitet. Gab es denn da trotzdem noch irgendwelche Bereiche oder Tools oder Methoden, die dir geholfen haben in Bezug auf deine eigenen Finanzen, die du da anwenden konntest?
Auf jeden Fall. Ich fand das zum Beispiel mit den Affirmationen ganz toll. Also eine Affirmation ist ja ein Glaubenssatz, ein Satz, den man sich immer wieder vorsagt, also mit diesem Motto, fake it till you make it, so nach dem Motto. Und da war dann zum Beispiel, wenn ich mir jetzt sage, ich bin Millionärin, das wäre aber mir jetzt nicht hilfreich. Aber zu sagen, ich mag Geld, Geld mag mich und es unterstützt mich auf meinem Lebensweg. Das ist zum Beispiel eine Affirmation, die hilft mir enorm. Oder dann auch mit diesen Visualisierungen. Die habe ich bis jetzt ja immer nur in meinen Geschichten angewandt, in den Romanen. Ich bin ehrlich gesagt noch nie auf die Idee gekommen, vorher Visualisierungen in Bezug auf Geld anzunehmen. Und deswegen, das war eine tolle Idee. Also sich einfach mal vorzustellen, wie soll ein Kontostand aussehen? Was wünsche ich mir irgendwann mal da zu sehen oder so? Das hilft schon. Dann hattet ihr auch noch eine Sache vorgestellt und das war ein Vision Board. Und das ist eine ganz großartige Sache. Ich hatte ein Vision Board eigentlich immer mehr so als eine To-Do-Liste. Also ich stehe jetzt hier und da ist mein Ziel und welche Schritte braucht es, um dieses Ziel zu erlangen, und die kann man dann auch abhaken. Das dann, wie gesagt, auch in Bezug auf Geld. Und da habe ich mir dann auch eins online bestellt. Das kann man immer wieder auswischen und kann sich da neue Sachen setzen und neue Ziele setzen und auch die Zwischenziele. Also in Neudeutsch heißt das dann Tracker. Ne, dass man immer wieder das Monat für Monat abhakt, was man alles erreicht hat. Also so ein Vision Board finde ich auch. Das waren so richtig tolle Hilfsmittel, die ihr da habt.
Sehr schön, das freut mich. Und ja, ich denke auch, dass es gerade am Anfang wichtig ist, sich mal solche Techniken auch anzuschauen, weil das Thema wird dann ja auch schon recht spezifisch, konkret und teilweise dann auch ja ein bisschen ernüchternd für manche Teilnehmerinnen. Wir haben dann ja ab Woche 2 das Thema Rentensystem und Rentenlücke. Wie war das denn bei dir? Wie intensiv hast du dich vorher vielleicht auch mit dem Rentensystem auseinandergesetzt, sofort den Kurs? Und gab es da irgendwelche Erkenntnisse oder Learnings, die du diesbezüglich für dich machen konntest?
Sagen wir mal so, das Thema Rente ist natürlich, ich bin 49 und mein Mann ist einiges älter und irgendwie redet jetzt jeder schon langsam von Rente. Also es geht jetzt nicht mehr ganz so einfach an mir vorbei. Wo früher der Hausbau und die Kindererziehung im Vorfeld standen, kommt jetzt auf einmal die Rente. Und ich habe eigentlich immer damit gerechnet, ich bekomme irgendwann Geld dafür ausgezahlt, was natürlich weniger ist als mein jetziges Einkommen, aber so, dass ich davon leben kann, weil ich habe ja auch keine Familie dann mehr zu ernähren. So, ich finde, das habt ihr sehr anschaulich erklärt, weil im Grunde genommen ist die Rente eigentlich, also die staatliche Rente, die mir zusteht, ist eigentlich nichts anderes als nur die Möglichkeit, nicht obdachlos dazustehen. Also für wirklich gut zu leben, und gut meine ich jetzt, dass ich mir gesunde Lebensmittel immer leisten kann, dass ich mir beim Arzt schon mal eine Sonderbehandlung leisten kann und die Kassenrezepte auch zahlen kann, dafür reicht die Rente einfach nicht. Und das wurde sehr deutlich. Und das ist traurig.
Total. Also mir ging es früher genau wie dir. Ich habe mir auch immer gedacht, so, wir leben hier doch in einem Sozialstaat. Wenn ich einigermaßen okay verdiene, wenn ich jetzt mein Leben lang in die Rentenkasse einzahle, dann wird mich das doch später auch ja absichern. Und war dann wirklich auch schockiert, das zu sehen, Und ich finde den Punkt, den du gerade nennst, auch so wichtig, weil viele denken sich, Altersvorsorge muss ich ja nur machen, wenn ich später reich sein will, so reich in Rente gehen will. Und es fängt ja genau da an, dass man beispielsweise eine bessere medizinische Versorgung sich leisten kann. Auch wenn man in die gesetzliche Krankenkasse einzahlt, gibt es ja trotzdem noch on top Zahlungen, die, ich glaube, diese IGE-Leistung, wo ich nochmal besser mich schützen kann. Oder auch, ich hatte letztes Jahr das erste Mal in meinem Leben eine OP, dass man sich ein Einzelzimmer leisten kann. Also das ist einfach so ein Luxus in dem Moment. Und gerade dann, wenn man es dann wahrscheinlich braucht, weil solche, sowas sich einfach im Alter ja auch mehrt und man dann das Geld nicht dafür hat, ich glaube, das ist schon ein ziemlich krasser Einschnitt auch in die Lebensqualität. Ja, absolut, absolut wichtige Punkte tatsächlich. Wie war das dann für dich, deine Rentenlücke auch zu sehen, als wir die berechnet haben? Ist das so, ja, der Moment, wo ich mir mein Bootcamp denke, okay, jetzt muss man die Teilnehmerin auch wieder gut abholen, weil dann immer so ein, ja, so ein ziemlicher Schockmoment für viele kommt. Wie war es bei dir? Was schlimmer, als du gedacht hast oder vielleicht gar nicht so schlimm? Wie ging es dir damit?
Naja, sagen wir mal so, ich bekomme ja auch jedes Jahr meinen Rentenbescheid und da sind ja immer 3 Beträge drauf abgebildet. Und ich weiß definitiv jetzt, ich darf nur den kleinsten beachten. Die anderen sind Schönrechnungen, obwohl die auch schon immer geringer werden. Na, also vor ein paar Jahren war der höchste Betrag noch um ein paar hundert Euro, das muss man sich echt mal vorstellen, höher als jetzt. So, und das ist der Schönrechnungsbetrag. Und daher gehe ich wirklich von dem kleinsten Betrag aus und die Rentenlücke zu rechnen, ja, das ist bitter. Das ist wirklich bitter. Was mir allerdings noch aufgefallen ist, mir fehlen noch Kindererziehungszeiten. Die darf ich mir noch anrechnen lassen. Das war schon mal viel wert. Da habe ich auch direkt einen Grundstein gelegt, also wo ihr dann auch alles verlinkt habt, wo man sich nur hinwenden muss. Und dann bekommt man wirklich direkt auch eine Antwort und alles zugeschickt. Das war wirklich toll. Also die Rentenlücke so mal zu sehen zu meinem jetzigen Einkommen, das ist ein Schock. Und ich glaube, den sollte man sich regelmäßig vor Augen halten, damit man selber immer weiter auch und ehrgeizig, richtig ehrgeizig an dem arbeitet, um diesen Schock zu mildern. Also nicht nur zu mildern, sondern am besten auch so, wer jetzt jung genug ist, der hat ja wirklich alle Möglichkeiten offen. Da kann man ja wirklich noch 20, 30, 40 Jahre einzahlen. Aber auch in meinem Alter ist es noch machbar, so darauf hinzuarbeiten, dass es nachher gar nicht wehtut.
Ja, absolut. Und genau, ich glaube, das ist auch so wichtig, weil ich merke auch, dass viele das Thema verdrängen, so in der Hoffnung, naja, es wird schon irgendwie gut gehen, aber es wird halt nicht besser mit den Jahren. Das muss man sich ja auch mal vor Augen führen. Je länger ich das verdränge, je länger ich das zur Seite schiebe, desto schwieriger wird es auch, diese Lücke dann auch zu schließen. Gab es für dich dann bestimmte Entscheidung, die du getroffen hast oder Dinge, die du anders geplant hast als vorher, um diese Rentenlücke zu schließen? Welche Veränderungen, die du selbst vorgenommen hast nochmal?
Also wie gesagt, ich werde jetzt auf jeden Fall die Rentenpunkte nochmal anrechnen lassen, die fehlen. Dann wirkt sich das natürlich auch ein bisschen mit aufs Risikoprofil aus. Ich denke, da kommen wir aber gleich noch zu, ohne weit vorauszupreschen. Aber es ist auf jeden Fall ein guter Tritt in den Hintern, sich damit zu befassen. Weil nochmal, sind wir ehrlich, ein Mann ist keine Altersvorsorge, heutzutage sowieso nicht. Und Kinder sind es meiner Meinung nach auch nicht. Das können die teilweise nicht mehr leisten. Wir leben ja heute nicht mehr in diesen Großfamilien, wo sie alle sich gegenseitig unterstützt haben. Und ich kann auch heute nicht mehr einem einzelnen oder einem zweiten Kind, also ich habe jetzt sogar 3, aber ich will keinen zur Last fallen. Das ist für mich auch ein Ansporn. Ne? Das ist halt wirklich jetzt gerade in Sachen Rente. Margarete, du hast gerade so schön angesprochen, wenn es um diese Gesundheit geht. Man sollte sich auch immer vor Augen halten, je älter man wird, desto teurer wird das. Die Krankenkassen, Zusatzbeiträge in Krankenkassen, aber auch Zusatzleistungen beim Arzt. Je älter man wird, desto teurer wird's. Das heißt also, das geht dann alles von diesem Rentengehalt, ich weiß nicht, wie man das sonst nennt, das geht alles ab. Das heißt, da bleibt ja dann gar nichts mehr. Da bleibt noch nicht mal mehr Geld nachher übrig für eine Tasse Kaffee auswärts zu trinken. Das ist wichtig. Das ist so wichtig.
Und genau damit beschreibst du tatsächlich auch diesen Zustand der Altersarmut, weil, was viele dann auch vergessen, Altersarmut geht eben auch oft mit sozialer, ja, mit Einsamkeit daher. Ich habe dann nicht mehr das Geld, mich mit meinen Freundinnen im Café zu treffen. Ich schäme mich dann vielleicht auch, den Grund zu sagen, bin dann zu Hause, bleib zu Hause, kapsel mich immer mehr ab. Das kommt dann ja auch noch dazu. Da gibt es mittlerweile auch ganz viele wirklich traurige Studien darüber, wie es Frauen in Altersarmut geht, weil, das muss man ja auch noch sagen, wir Frauen leben ja länger als die Männer. Das heißt, dann bleiben viele Frauen alleine, einsam und ja, haben nicht diese finanziellen Mittel, um mal was zu Schönes zu unternehmen, um mal mit den Enkelkindern Eis essen zu gehen oder so. Das ist natürlich auch noch diese Seite, die man in Zahlen nicht ausdrücken kann, sondern die dann eher so die emotionale Seite ist. Kommen wir mal zu den verschiedenen Möglichkeiten, die wir dann ja zum Glück haben, um diese Rentenlücke zu schließen, zu verkleinern, um sich dann vielleicht sogar einen sehr schönen Ruhestand zu gönnen. Ich darf ja vielleicht verraten schon mal, dass du die Tochter eines Bankkaufmannes bist. Und dann geht man davon aus, okay, du kennst dich wahrscheinlich schon total gut aus. Gab es denn in unserem Bereich Anlageklassen, gibt es da noch irgendwelche neuen Formen der Geldanlage, die du vielleicht vorher noch nicht kanntest, nicht so auf dem Schirm hattest, die für dich jetzt vielleicht auch neu waren?
Die Anleihen. Ich habe keine Ahnung, dass es sowas gibt. Ich fand das spannend zu sehen. Ich kann von mir aus einem Unternehmen Geld leihen und bekomme dann quasi wie eine Bank, wenn ich mir bei einer Bank Geld leihe, die Zinsen ausgezahlt. Was für eine tolle Sache. Natürlich darf das Unternehmen noch nicht insolvent gehen oder so, aber ich sag mal, das fand ich wirklich spannend und das fand ich auch gut. Und dann steht man mal auf der anderen Seite von der Bank. Ja, ich bin Bankkaufmannstochter. Ich habe auch selber auf der Bank mal gearbeitet. Ja. Aber das war mir nicht bewusst. Ja, ich saß tatsächlich im Kreditbereich.
Ah ja, nee, dann passt das ja mit den Anleihen ja ganz gut.
Deshalb, das fand ich super spannend, ja.
Sehr schön. Jetzt hast du schon vorhin auch das Thema Risikoprofil erwähnt. Und Anleihen sind ja auch eher etwas, wo man sagt, dass ist vor allem wichtig für all diejenigen, die sagen, dass sie eher sicherheitsorientiert sind, dass sie eben neben den eher so volatilen, schwankungsreichen Aktien da vielleicht ein bisschen mehr Ruhe im Depot, im Portfolio haben wollen. Wie ist das denn bei dir? Gibst du uns so ein bisschen Insights und Einblicke in dein persönliches Risikoprofil, wie das aussieht? Bist du eher so ein bisschen spekulativer unterwegs oder bist du da auch lieber sicherheitsorientiert?
Ich bin eine Mischung. Also ich bin weder noch. Ne? Also auf der einen Seite brauche ich halt, weil ich 49 schon bin, brauche ich halt wirklich einen festen, sicheren Posten, worauf ich immer zurückgreifen kann. So, und mit der Börse, das sind ja immer diese Schwankungen. Man ist diesen Schwankungen ausgeliefert. Das heißt, einen Bereich brauche ich auf jeden Fall, der mir immer sicher ist. Aber ich weiß auch, und das habt ihr auch wunderschön erklärt, dass man gerade mit diesem risikobehafteten Bereich das Geld macht, ne? Wo es Geld für einen arbeitet. Und deswegen bin ich da so ein bisschen, ja, auf der einen Seite, wie gesagt, die Sicherheit, auf der anderen Seite natürlich das Risiko, damit es sich auch rentiert, ne? So auszudrücken. Wenn ich jetzt jünger wäre, wäre mein Risikoprofil mit Sicherheit anders, weil ich ja dann auch wieder mehr Jahre, ich sag mal so 10, 15 Jahre mehr hätte, um das anders anzulegen. Aber so kann ich mir das nicht mehr leisten.
Ja, das ist eben auch ein wichtiger Punkt, was, glaube ich, vielen vielleicht nicht so ganz bewusst ist, eben dieses, wie viel Risiko darf ich eingehen, sodass ich das schütze, was ich habe. Und dann aber vor allem ab einem gewissen Alter muss man sich auch fragen, wie viel Risiko muss ich vielleicht aber auch eingehen, um diese Rentenlücke zu schließen. Also so wirklich die Balance dann zu haben aus, ich vermehre mein Geld, aber ich kann dabei nachts trotzdem immer noch gut schlafen. Und ich glaube auch, dass es oft für viele so ein Weg dahin, auch diese Balance zu finden. Wir machen da ja so verschiedene Tests, auch die dann zur Anlagestrategie führen. Wie war es dann bei dir, als es darum ging, deine eigene Anlagestrategie aufzustellen? Wie bist du da vorgegangen?
Ich habe mir eure Musterportfolios angeschaut. Eine super Sache. Weißt du, das ist wirklich so, ich sag mal so wie im Fantasy-Bereich, wo man sich an der Heldenreise und diesen einzelnen Schritten entlanghangeln kann. So kann man sich an euren Musterportfolios wunderbar auch ein bisschen entlanghangeln, um da für sich selber mit allem konform zu sein. Das ist eine tolle Sache.
Absolut, weil ich denke auch, man muss das Rad nicht neu erfinden, wenn es schon so wissenschaftlich fundierte Bereiche gibt. Ich muss natürlich wissen, was passt zu mir und kann die auch immer schön anpassen. Aber ich denke auch, so Musterportfolios sind echt ein sehr, sehr guter Weg, wenn man eben weiß, in welchem Risikobereich liege ich denn da überhaupt und was sind meine Schwerpunkte. Magst du uns dazu vielleicht auch so ein bisschen Insights geben, für welche Anlagestrategie du dich denn da entschieden hast?
Ich habe mich tatsächlich aus so einem Weltportfolio aus Europa entschieden, weil ich bin ja auch politisch interessiert, also so was das Weltgeschehen und alles anbelangt. Und ich finde, man sollte auf jeden Fall auch den afrikanischen und den asiatischen Markt ein bisschen im Auge behalten. Deswegen, also sich alleine nur auf USA und Europa zu konzentrieren, finde ich zu kurzfristig gedacht, weil sich ja immer wieder was tut und da tut sich ganz viel. Und ich sag mal so, Ukraine-Krieg oder so, die haben ja jetzt auch wieder da Sachen gezeigt, was sich da verändern kann am globalen Markt. Und genau das hat ja die Auswirkungen auf die Börse, so Sachen. Und China ist ja ein sehr starker, wie sagt man da, also ich sag mal Unternehmer auch, ne? Also alles, was so Konzerne und alles anbelangt, was den Weltmarkt anbelangt. Aber inwieweit holen die sich jetzt da von Russland auch, weil die ja auch zusammen arbeiten. Was wirkt das? Wie wirkt sich das dann auf umliegende Staaten wieder aus? Und deswegen finde ich es ganz spannend, das alles mit einzubeziehen. Das ist für mich wichtig. Das ist jetzt nur meine Meinung, aber das ist für mich wirklich wichtig, dass dieser, ich sag mal, dieser Bereich und den Indischen Ozean im Auge behalten wird. Ne? Und da sind halt Asien und Afrika vor allen Dingen mit dabei.
Genau, Schwellenländer vor allem, die es da gibt, die ja auch sehr wichtig sind. Das ist auch so eine Beobachtung übrigens, die ich mache. Ich meine, du sagst, du interessierst dich auch per se für Politik, dass du sowas mitverfolgst, nachverfolgst. Und was ich immer persönlich auch sehr schön finde, also ich bin auch jemand, wenn ich morgens aufstehe, ich lese erstmal Nachrichten. Soll man vielleicht nicht immer machen, weil es ist nicht immer gut fürs Gemüt. Aber mich interessiert es halt, was ist in der Welt passiert in der Zwischenzeit. Und mir fällt auf, dass ganz viele unserer Teilnehmerinnen dann auch zum Schluss sagen, mich interessiert das jetzt total. Ich verstehe jetzt diese Zusammenhänge. Ich verstehe jetzt, was es damit auf sich hat oder warum ein Krieg im Gazastreifen oder in der Ukraine auch wirtschaftliche Folgen für uns hat, wie uns das auch eben beschäftigt. Ganz abgesehen natürlich von dieser menschlichen Tragödie, aber dass man diese ganzen Zusammenhänge einfach sieht, weil die Welt ist nun mal globalisiert und kein Staat ist sozusagen für sich und handelt für sich. Und deswegen finde ich das auch immer so spannend, diese Veränderung auch zu sehen, dass man diese Zusammenhänge versteht, sich dafür interessiert, sich dann auch noch mehr für Wirtschaftsthemen interessiert. Weil ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt letztendlich, wenn man investieren möchte, dass man sowas auch nicht komplett aus den Augen verliert. Selbst mit ETFs, weil da kann ich ja, wie du schon sagst, ja auch meine Schwerpunkte setzen. Nach welchen Kriterien hast du denn deine ETFs ausgewählt in deinem Portfolio?
Das war auf jeden Fall auch Nachhaltigkeits, dass sie nachhaltig sind. Das ist mir wirklich wichtig, dass man in Unternehmen investiert, die eine Zukunft planen. Und damit meine ich jetzt nicht nur eine gewinnbringende Zukunft für das eigene Unternehmen, sondern eine Zukunft auch für alles andere. Ich sag ganz ehrlich, ich glaube wirklich, in jedem Kontinent könnten mehrere Atombomben hochgehen. Die Natur würde sich erholen, wenn auch die Menschheit ausgerottet ist. Davon bin ich einfach überzeugt, weil es, ich meine, guckt euch Tschernobyl an. Das ist wieder grün. Da kann zwar noch kein Mensch leben, aber es ist wieder grün. Ne? Und deswegen finde ich es ganz wichtig, weil ich habe Kinder. Ich hoffe, ich habe irgendwann auch mal Enkelkinder. Und ich hoffe, dass sich das so weiterträgt und dass die auch gesund hier weiterleben können. Deswegen Nachhaltigkeit, wichtiges Modul.
Und dazu kann man ja ergänzend auch sagen, was, glaube ich, auch manche nicht auf dem Schirm haben, dass es nicht bedeutet, dass ich dann weniger Rendite auch habe. Also ich kann sehr wohl nachhaltig investieren, meine ökologischen oder auch sozialen Ziele verfolgen. Und es zeigt sich auch, dass gerade diese Unternehmen ja auch wirklich nicht nur sozusagen sozial und ökologisch nachhaltig fungieren, sondern auch unternehmerisch nachhaltiger auch denken, weil es dann eben vielleicht nicht um die schnellen Gewinne geht, sondern eben auch wirklich einen Impact zu haben in der Gesellschaft. Also von daher finde ich das auch total wichtig, dass man sich auch mal dessen bewusst wird, ich kann investieren und ich kann das nachhaltig tun und trotzdem brauche ich da nicht irgendwie an Rendite einzubüßen. Wie geht's dir denn jetzt, wenn du dann mal in dein Depot schaust? Beziehungsweise hast du seitdem auch in dein Depot geschaut? Machst du das ab und zu oder bist du da eher so, jetzt habe ich mal investiert und jetzt schaue ich erst in einem Jahr wieder nach? Wie gehst du davor?
Ich gucke tatsächlich täglich rein. Ich finde das alles so aufregend und so spannend. Und es ist mir auch egal, wenn es dann schon mal drunter ist. Ja, also es rutscht ja auch dann, je nachdem, was für eine Phase kommt, schon mal in die roten Zahlen wieder. Aber das ist egal, weil es im nächsten Moment dann auch wieder anders wird. Aber diese Verfolgung, diese Mitverfolgung. Und wie gesagt, wenn du dann das Weltgeschehen beobachtest, ich gucke halt nur abends Nachrichten, aber dann weißt du halt auch, warum es jetzt wieder anders ist. Ne? Also mir macht das Spaß. Das ist für mich ein ganz spannender Aspekt dabei, dieses Auf und Ab zu beobachten und das natürlich dann auch im Einklang zu bringen mit allem, das so nachzuverfolgen.
Ich kann das total nachvollziehen, weil ich kenne das auch von mir, als ich damals mein Aktiendepot eröffnet hatte und so die ersten ETFs hatte. Und ich habe am Anfang 50 Euro im Monat in einen ETF eingezahlt. Und ich habe in diesem ersten Monat ständig, nicht jeden Tag reingeschaut und diese klitzekleinen Veränderungen von ein paar Cent immer mitverfolgt. So, was passiert da mit meinen 50 Euro? Und es ist auch mal hochgegangen, da habe ich mich gefreut. Und es ist wieder ein bisschen runtergegangen, da habe ich mir gedacht, oh je, was habe ich da getan? Also für mich war das auch total aufregend. Mittlerweile sieht es ein bisschen anders aus. Da muss ich mich manchmal selbst dran erinnern. So, jetzt schaust mal wieder kurz rein, was sich da getan hat. Aber ich kann es total verstehen, diese Aufregung am Anfang. Wie planst du denn in Zukunft dein Aktiendepot zu pflegen? Also hast du dir da irgendwas vorgenommen, so einen Plan, wie oft du in Zukunft zum Beispiel nachkaufen willst oder so Rebalancing machen willst oder wie viel Zeit willst du dafür in Zukunft investieren?
Also ich gehe jetzt tatsächlich dieses ganze Thema Finanzen ein bisschen an wie meine Gesundheit. Also nur ab und zu mal joggen bringt nicht wirklich viel. Die Kontinuität macht's ja. So, da das hier aber eine langfristigere Sache auch ist, brauche ich da nicht jeden Tag dran zu gehen, sondern ich habe mir fest vorgenommen, ich werde es vierteljährlich machen. Ich werde vierteljährlich mir einfach nochmal alles vornehmen, was ich gelernt habe und werde halt dementsprechend immer mein Depot anpassen. Entweder auch mal dann wieder einen ETF verkaufen und dafür dann einen neuen ins Portfolio holen. Also das ist mein Plan und das habe ich mir auch schon in den Kalender reingeschrieben, wann die Termine feststehen. Und ich sage mal so, das braucht ja dann nur einen halben Tag. Also auswählen, welche ETFs sind aktuell, welche ETFs sind für mich dann mehr zukunftsweisend oder passen wirklich mehr zu meinem Risikoprofil auch und das dann wirklich immer vierteljährlich überprüfen und entsprechend anpassen. Das ist mein Plan.
Sehr gut. Ich finde den Vergleich total schön, dass das ist wie mit der Gesundheit. Man muss tatsächlich dranbleiben. Jetzt hast du 8 intensive Wochen Bootcamp hinter dir. Jetzt hast du uns schon sehr viele Insights auch gegeben. Also vielen Dank dafür. Zum Schluss, was würdest du denn Frauen raten, jetzt basierend auf deinen Erfahrungen, wenn es ums Bootcamp geht? Würdest du es weiterempfehlen oder würdest du sagen, kann man sich auch anlesen und selbst machen? Wie waren jetzt deine Erfahrungswerte dazu?
Wenn ich ganz ehrlich sein soll, würde ich mir wünschen, es würde ein Pflichtfach in der Schule werden. Das ist wirklich ein Thema, das einfach viel zu wenig behandelt wird. Und ich kenne halt auch wirklich ganz viele, die befassen sich ihr Leben lang nicht damit und die stehen irgendwann vor einem finanziellen Desaster. Und deswegen kann ich jedem nur raten, was ihr da vermittelt, das ist wirklich lernbar. Das kann jeder lernen. Und ihr seid ja auch 8 Wochen an der Seite und nehmt einen an die Hand und führt dann auch über diese, manche mit Sicherheit unwegsamen Brücken, weil jeder lernt ja auch anders und im anderen Tempo oder so. Aber ihr seid ja da und unterstützt das Ganze. Und deswegen kann ich echt nur sagen, das ist eine tolle Sache. Das ist eine großartige Sache, die unbedingt jedem einmal im Leben passieren sollte. Also das sollte man wirklich mal gemacht haben. Und deswegen, ich bedanke mich nochmal ganz herzlich für die 8 Wochen. Das hat mir viel gebracht und ich hoffe, dass ganz viele da auch dann Zulauf finden und ihr eigenes Finanzsystem, so nenne ich es jetzt mal, in die Hand nehmen. Weil, wie gesagt, mit dem Risiko oder so, es ist einfach wichtig. Und die Rente hat es ja gezeigt. Wirklich, jeder von euch bekommt ja auch einen Rentenbescheid oder überhaupt jeder der Zuhörer bekommt irgendwo einen Rentenbescheid, kramt ihn raus, schaut ihn euch an und schaut auf den kleinsten Wert und dann überlegt, wie sind eure Ausgaben im Monat und dann hat man ja schon die Rentenlücke quasi vor Augen und es wird nie reichen. Und deswegen kann ich echt nur empfehlen, einmal dieses Bootcamp mitmachen, einmal Finanzen wirklich in die Hand nehmen.
Dankeschön. Vielen lieben Dank für dein tolles Feedback und auch, dass du uns mal mitgenommen hast auf ja deine eigene persönliche finanzielle Reise, die du jetzt in diesen 8 Wochen hattest im Bootcamp. Und ich finde, das hat jetzt wirklich sehr, sehr schöne Einblicke auch gegeben. Also von daher an dieser Stelle nochmal ganz lieben Dank für deine Zeit. Das Schöne ist ja auch, wenn man sich dann einmal mit diesen Themen beschäftigt hat, diesen sehr, ich sag jetzt mal, im Vergleich zu Fantasy-Büchern vielleicht recht trockenen Themen, dann kann man wieder viel entspannter sich im Garten setzen oder an den See legen und wirklich mal wieder ein gutes Buch genießen und ein bisschen träumen.
Ja, vielen Dank. Ich würde allerdings nie behaupten, das Thema Finanzen ist langweilig. Das ist Leben und es gibt nichts Aufregenderes als das Leben. Meine Bücher sind zum Entspannen, die sind zum Mitreißen und um eine Auszeit zu finden. Aber Finanzen und Leben, das ist das, worauf es wirklich ankommt.
Sehr schön. Das lasse ich jetzt einfach so stehen, weil du das so schön gesagt hast. Dem habe ich nichts mehr hinzuzufügen. Also vielen Dank nochmal, dass du da warst, liebe Sandra.
Dankeschön. Vielen Dank für die Einladung, Margarete. Es hat mich sehr gefreut.
Sandra veranstaltet übrigens Ende Juni einen Schreibworkshop für alle Fantasy-Fans unter euch. Vielleicht ist es ja ganz spannend, also schaut da gerne mal nach in den Shownotes, da habt ihr den Link. Und hier noch ein paar Worte von Sandra dazu.
Mit Lioness hatte ich dann jetzt das letzte Mal wirklich mit High-Fantasy zu tun. Das fiel mir dann auch schwer. Da habe ich mich dann auch mit dieser Heldenreise auseinandergesetzt. Und weil ich auch schon so ganz oft gefragt worden bin, ob ich nicht mal einen Schulaufsatz korrigieren kann oder jemand hatte auch einen Roman geschrieben oder. Und da hatte ich mir halt auch überlegt, ich gebe ab sofort Workshops für Fantasy-Romane, weil die gebe ich hier in der Eifel, weil die Eifel ist einfach Fantasyland. Es ist so, das ist so ein bisschen Disneyland hier vor Ort und hier kann man so tolle Inspiration sammeln und dann natürlich gibt's dazu an diesem Wochenende, das sind 3 intensive Tage dieser Workshop, da gibt es dann auch natürlich noch eine ganz tolle Erklärung, wo wir gemeinsam diese Haltelinie, wie ein Fantasy-Roman aufgebaut ist, mit guten Beispielen aus bekannten, sehr bekannten Romanen, Filmen und, das alles durchgehen, sodass jeder weiß, so ist ein Fantasy-Roman gestrickt und dann kann jeder auch Fantasy schreiben. Und was ich halt nicht mache, ich kann keine Texte lektorieren, weil ich kann den eigenen Stil, ich kann nur meinen Stil. Und das wäre unfair, wenn das ein anderer dadurch entmutigt wird. Also ich möchte da keinem irgendeine Entmutigung, weil es gibt da so viele verschiedene Schreibstile, die kann ich nicht auseinanderhalten. Aber was ich kann, ist mit den Teilnehmern zusammen zeigen, wie ein guter Fantasy-Roman aufgebaut ist, also die Basis. Das mache ich und da freue ich mich riesig drauf. Es sind schon ein paar Teilnehmer dabei und ach, das wird ganz großartig. Ich bin aufs Workbook jetzt am Erstellen, das ist bald fertig. Nächste Woche wird's fertig und dann geht's in Druck und dann kann's losgehen.
Das war's für diese Woche mit dem Fortunalista Podcast. Und wenn ihr euch für das Fortunalista Bootcamp interessiert, dann meldet euch kostenlos und unverbindlich auf der Warteliste an. Das könnt ihr machen unter www.fortunalista.de/bootcamp. Da findet ihr auch alle Infos zum Programm. Das nächste Bootcamp startet am 17. September. Also verpasst nicht den Anmeldestart und das werdet ihr nicht, wenn ihr auf dieser Warteliste vermerkt seid. Von daher freue ich mich, wenn euch diese Folge jetzt motiviert und inspiriert hat und wir uns dann vielleicht im September im nächsten Fortunalista Bootcamp sehen. Bis dann und viel Erfolg mit euren Finanzen.
Vielen Dank fürs Zuhören. Das war Fortuna Lista, der Finanzpodcast von und mit Margarete Honisch. Wenn du Lust auf weitere Infos rund um Finanzen hast, dann geh jetzt auf fortunalista.de oder folge uns auf Instagram unter Fortuna Lista. Bis zum nächsten Mal.